Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Navi für Lackierbetriebe, deinem Beschichter-Podcast von Markus Füllers Coaching. Alle zwei Wochen bekommst du hier Tipps und Ideen, wie du deinen Lackierbetrieb nach vorne bringst. Sei es mit optimierten Prozessen oder mit gut geschulten und ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zu hören. Also lass uns direkt starten mit dem heutigen Thema. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Navi für Lackierbetriebe. Ja, heute gibt's etwas ganz Besonderes. Ich werde also gleich eine Audiospur einspielen, und zwar die von meiner Keynote, die ich im Rahmen der Paint Expo gehalten habe. Mein Vortrag hatte den Titel KI ersetzt kein Wissen und der Untertitel und Roboter ersetzen keine Fachkräfte. Ich habe diese Keynote aufgezeichnet, werde heute also die Tonspur in diesem Podcast veröffentlichen und werde dann in der nächsten Zeit auch nochmal die Videospur auf meinen YouTube-Kanal stellen, aber das wird dann noch einige Tage brauchen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören der Keynote und am Ende melde ich mich nochmal zu Wort, weil ich habe da noch ein paar Informationen insgesamt über den Verlauf der Paint Expo und welche Neuigkeiten es hier im Podcast geben wird. Bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es gibt noch ein paar spannende Informationen. Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Vorab zwei Infos. Ihr braucht gleich ein Handy. Ich habe ein paar Mentimeter-Umfragen dabei. Wäre cool, wenn wir das so ein bisschen interaktiv gestalten könnten, dass dann die ein oder andere Antwort gegeben wird, damit das nicht so ganz langweilig wird, wenn hier ein Boomer 45 Minuten erzählen soll. Ich habe mich total gefreut, als ich von der Messe angesprochen wurde, die Jugend dieser Welt davon zu überzeugen, dass die Lackier- und Beschichtungsbranche die coolste Branche ist, die es am Markt gibt. Jetzt weiß ich, sind viele von euch dabei, die das ganze Thema kennen, weil ihr in der Richtung studiert. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen recht viele Gespräche auch an Ständen geführt und hatte heute Morgen echt noch ein cooles Gespräch im Bus. Matthias hat dabei gesessen. Jemand, der vor vielen Jahren mal aus der Elektrotechnik in Richtung Lackierbranche gekommen ist und heute so coole Visualisierung und Analytikgeräte zur Spritstrahlüberwachung von Nasslackierungen vertreibt. Und genau das ist eigentlich die Intention dieser Veranstaltung. Was habe ich vorbereitet? Ich habe das Thema genannt, künstliche Intelligenz ersetzt kein Wissen. Wir werden ganz viel über Wissen sprechen. Und zwar Wissen in der wirklichen Definition. Das ist ein Begriff, der heute sehr oft sehr viel Verschleiß unterliegt in seiner Verwendung. Ich versuche da heute mal so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Die Wissenstreppe von Professor Klaus Nord. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere die gesehen hat. Das ist so ein bisschen Theorie, die wir machen, aber harmlose Theorie. Also keine mathematischen Formeln, keine chemischen Modelle. Das macht ihr an der Uni. Wir werden über Robotik, Automatisierung, Digitalisierung sprechen. Ich wollte eigentlich noch einen Untertitel drunter schreiben. Künstliche Intelligenz ersetzt kein Wissen und Roboter ersetzen keine Fachkräfte. Ich bin seit Dienstag auf der Messe und ich ärgere mich immer, wenn Roboterhersteller erzählen, Fachkräftemangel haben wir gelöst, kauft euch einen Roboter, dann braucht ihr keine Fachkräfte mehr. Das ist Bullshit. Also ich rede genauso, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ihr könnt auch gerne dazwischen sprechen. Ich möchte das relativ locker handhaben. Aber da habe ich dann nicht mehr eingefügt, kommt auf der Tonspur. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt. Jetzt sind wir in der Lackier- und Beschichtungsbranche relativ konservativ. Das mag der eine oder andere nicht mögen, wenn ich das sage, aber es gibt ganz viele Leute, die teilen ihr Wissen gerne, sehr gerne. Aber es gibt auch einen nicht unerheblichen Teil, die nach dem Motto verfahren, Wissen ist Macht. Und ich behalte das Wissen für mich, teile das nicht und Wissen ist kein Thema, was man teilen soll. Und hier irgendwann im 18. Jahrhundert ist das Thema mal so von der Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach gesagt worden. Ich finde den Spruch relativ gut. Also wir werden viel über Wissen sprechen. Ich erzähle ganz kurz ein bisschen was zu mir. Die QR-Codes, die ihr dann seht, ist immer mein LinkedIn-Profil. Ich lade jeden ein, sich gerne mit mir zu vernetzen. Das ist so meine Hauptplattform. Ich empfehle auch jedem, sich ein aussagekräftiges und funktionierendes LinkedIn-Profil zuzulegen. Das ist die Business-Plattform, wo auch die Lackier- und Beschichtungsbranche in zunehmendem Maße sich einfindet. Das war vor 3 Jahren noch nicht so, es wird aber immer mehr. Ja, was qualifiziert mich? Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal Lackiertechnik studiert in Paderborn. darf das sagen, beim Schwiegervater von Matthias Schumacher. Professor Goldschmidt in Paderborn war eine der Personen, die mich in meinem Berufsleben wirklich intensiv geprägt haben. Der hat dann die Tafel geschrieben, also damals gab es noch Tafeln mit Kreide. Und der hat in der Vorlesung mit der rechten Hand geschrieben und mit der linken Hand hinterhergewischt. Das hat dazu geführt, dass wir immer sehr schnell und sehr viel aufpassen mussten und schnell mitschreiben mussten. Weil das ganze digitale Zeugs gab es damals noch nicht. Bin von Haus aus Chemiker, bin seit 40 Jahren in der Branche. Ich habe mal einer KI gesagt, das Bild ist nicht so richtig toll getroffen, aber es schmeichelt mir so ein bisschen. Ich habe einer KI gesagt, mach mal ein Bild, was du alles von mir weißt. Wie gesagt, in Paderborn studiert, habe dann 26 Jahre die Lackiertechnik bei Winkler Nixdorf, Siemens Nixdorf, Diebold Nixdorf, immer das gleiche Unternehmen verantwortet. Technologien waren Vorbehandlung, Nasslackierung, Pulverbeschichtung, Galvanik. Alles, was mit Chemie zu tun hatte, wo sich keiner drum kümmern wollte, das war mein Job. Das habe ich 26 Jahre gemacht. Dann bin ich der organischen Beschichtung ein bisschen fremdgegangen, habe emailliert, war Werksleiter bei Firma Kaldewey in Aalen. Habe dort fast 10 Jahre das Emaillierwerk geleitet. Und seit 7 Jahren bin ich selbstständig als Berater, Coach, Trainer, Sparringspartner für irgendwelche Entscheidungsprozesse. Für mich immer ganz wichtig, firmenunabhängig. Ich verkaufe keine Lacke, keine Anlagen, keine Messtechnik. Und kämpfe gegen den Fachkräftemangel, indem ich halt dafür sorge, dass Wissen erhalten bleibt. Gehe in die Betriebe und versuche, die Prozesse effizienter zu gestalten, Unternehmen zu helfen, effizienter zu lackieren, was eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre sein wird. Und alles das, was ich mache, das geht in so einen Trichter rein und kommt dann den Betrieben zugute, wenn es darum geht, Prozesse zu optimieren. So, Werbeblock Ende. Darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über Wissenstransfer, wir machen ein paar Mentimeter-Umfragen, wir reden über Babyboomer und Gen Z, wir sprechen über Technik, über Zukunft, wir sprechen über Plurf. Hat wahrscheinlich noch nie einer was von gehört, lernt er heute kennen. Wir sprechen über LinkedIn, über Rost, über KI, über Know-how, über Roboter, alles Mögliche. Ziel der ganzen Veranstaltung ist heute, mit dem Verständnis rauszugehen, was muss ich als junger Mensch in den nächsten Jahren machen, was sollte ich machen, damit ich in der Lackierbranche Fuß fasse und Erfolg habe. Ich teile ganz viel von meinen Erfahrungen aus den letzten 40 Jahren, weil ich bin davon überzeugt, es ändert sich viel, es ändert sich vieles sehr schnell, aber es sind auch ganz viele Konstanten, die heute genauso sind wie in 10 Jahren und vor 30 Jahren. Fangen wir mit der ersten Mentimeter-Umfrage an. Gleich kommt der QR-Code. Wäre schön, wenn ihr einmal scannt. Die Frage ist, mit einem Wort zu beantworten. An welches Wort denkst du zuerst, wenn du an industrielle Lackiertechnik denkst? Na, Gott sei Dank, das WLAN funktioniert. Ja, trudelt noch was ein. Ja, er will mir die Antwort nicht sagen. Was ist das denn für ein Mist? Dann machen wir das so. Ja, die haben es geschafft, ne? Eisenbahn, Automatisierung, Lackierroboter, Pulverlack, Standardisierung, Automobilindustrie, Wirbel sind dann Spritzapplikationen, Serienspritzlackierung, Serienlackierung, Lackierpistole, Lackieranlagefarbe, Lackierpistole, schöne Oberflächen. Sehr gut. Ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt, was mich sehr freut. Es tauchen keine Begriffe aus wie gesundheitsschädlich, schmutzig, dreckig, es stinkt, Lösemittel. Also alles sehr positiv belegt. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Ist nicht immer so. Deswegen finde ich das immer relativ spannend. Ich werde diese Befragungen auch immer mal wieder bei LinkedIn posten und so ein bisschen ein Statement dazu geben. Finde ich relativ cool, was da an Antworten zustande gekommen ist. Das war so der erste Warm-up. So, jetzt gucken wir mal in so einen typischen industriellen Lackierbetrieb rein. Und ich lege den Wert immer ganz stark auch auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen, nicht nur auf Autoserie, nicht nur auf die großen Konzerne dieser Welt. Und deswegen habe ich hier mal so symbolisiert so eine Standard-Industrielackierung, ein bisschen größere Art, die Nasslack- und Pulverbeschichtung macht. Und es gibt 3 Lösungen für die 5 herausragenden Zukunftsthemen. Und die 3 Lösungen, die nehme ich mal in diesem Fall vorweg. Qualifizierung von Mitarbeitenden, Wissen erhalten und Kompetenz aufbauen. So, und was sind die Probleme? Wenn man heute in so einen typischen Lackierbetrieb reinguckt, ich habe mal eine KI so machen lassen, es gibt Digitalisierung und Dashboards, es gibt die klassische Handlackierung, es gibt die Boomer, es gibt modernere Prozesse, es gibt Automatisierung, also das gesamte Spektrum, was man sich vorstellen kann. Und die Herausforderungen, die in allen Betrieben gleich sind, ist auf der einen Seite das Thema demografischer Wandel. Liest und hört man überall, an jeder Stelle, dass die Boomer in Rente gehen und dass wir ein Riesenfachkräfteproblem schon seit vielen Jahren haben und dass sich das in den nächsten Jahren steigern wird. Also demografische Entwicklung, ein großes Problem. Das nächste große Problem ist der Verlust von Fach- und Erfahrungswissen. Wenn das nicht gesichert wird, wenn das nicht strukturiert in den Unternehmen gehalten wird, dann ist es weg. So, und irgendwann sterben die Boomer, dann ist es komplett weg, wenn es nicht konserviert ist. Das nächste Thema ist, die Welt wird komplexer, die Prozesse werden komplexer. Wir müssen digitalisieren. Wir brauchen selbstverständlich auch Lösungen mit KI. Wir brauchen aber auch weiterhin NI. Und NI ist die natürliche Intelligenz. Das, was in den Köpfen zwischen den Ohren stattfindet. Das werden wir auch weiterhin brauchen. KI ist ein Werkzeug, aber da werde ich noch intensiver drauf eingehen. Wir werden damit leben müssen. Wir diskutieren gerade wieder über Energiekosten. Wir reden über steigende Kosten für fossile Brennstoffe. Wir werden immer wieder über Effizienzsteigerung, gerade in solchen Prozessen wie einem Lackierprozess, sprechen. Und zwar Kostenoptimierung, Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung. Definition, was ich darunter verstehe, kommt dann gleich noch. Und jeder fühlt sich in seiner Komfortzone besonders wohl. Veränderungsprozesse möchte keiner. Wir leben aber in einer Zeit, in der wir Veränderungsprozesse brauchen. Und wir werden uns daran gewöhnen müssen, und zwar alle, auch die, die sich ganz besonders schwer tun, dass wir uns mit Veränderungen auseinandersetzen müssen. Raus aus der Komfortzone. Und das fällt dem einen ein bisschen leichter und dem anderen ein bisschen schwerer. Das ist so ein typisches Boomer-Bild. Das ist, ich weiß gar nicht, wie alt. Das zeige ich den Betrieben immer, wenn ich in so einen Lackierbetrieb reinkomme. Die machen und tun und sind im Tagesgeschäft gefangen und müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das Tagesgeschäft hat immer Vorrang. Und die Prozessoptimierung fällt hinten runter. Also wird immer härter gearbeitet, immer schneller gearbeitet. Und wenn das hier Leute sind, die dann irgendwann verschlissen sind und einfach keinen Bock mehr haben, dann kündigen die. Dann haben wir nämlich nicht nur die Boomer, die in Rente gehen, dann haben wir auch Fluktuation und damit verstärken wir das Problem. Das heißt, wir müssen ein Arbeitsumfeld schaffen in den Betrieben, dass die Leute dort gerne arbeiten, dass die Unternehmenskultur passt und dass man sich daran gewöhnt, dass man mit einer Unternehmenskultur die Fluktuation reduzieren kann. Ich sage ja auch, ich bin der typische Negativfall. Ich habe 26 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet. Das ist jetzt nicht unbedingt Transformation und Flexibilität. Aber ich habe danach dann mal gewechselt. Das ändert sich natürlich. Das ist in der heutigen Zeit anders. Also, typisches Boomer-Bild, Säge schärfen. Hier habe ich lange überlegt, ob ich es einbringe. Ich bringe immer so gerne das Beispiel des Feuerwehrmanns. In den Lackier- und Beschichtungsbetrieben wird immer so lange gewartet, bis die Bude brennt. Dann wird versucht, ein Feuer auszutreten. Und die Feuerwehrleute, die dann das Problem gelöst haben, die sind super beliebt. Weil die löschen ja einen Brand. Und das ist das, wo wir so ein Umdenken brauchen. Wir brauchen eigentlich mehr Brandschutzbeauftragte. Die sind aber weniger beliebt, weil die sind ein bisschen komplizierter. Und das sind aber die Leute, die wissen, wie das ganze Thema funktioniert. Und mein Appell ist eigentlich immer an die Lackier- und Beschichtungsbetriebe, wartet nicht, bis es brennt, sondern sorgt im Vorfeld dafür, dass eure Prozesse effizient sind und dass die Prozesse funktionieren. Also Appell, wir brauchen mehr Brandschutzbeauftragte. Das mache ich ganz schnell. Was sehe ich in den Unternehmen, wenn ich als Berater unterwegs bin? Verschwendung ohne Ende von Zeit, von Energie, von Arbeitskräften und von Material, von Lack, von Chemie, von allem, was dazugehört. Was da verschwendet wird, ist unvorstellbar. Und werdet ihr auf den Führungen nachher sehen. Ihr habt ein paar Stationen dabei, wo Unternehmen dabei sind, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzen. Man glaubt es manchmal kaum, was verschwendet wird. Nicht nur in der industriellen Lackiertechnik, ich bin manchmal auch so ein bisschen im Korrosionsschutz und im Handwerk unterwegs. Wenn ich euch erzähle, dass in den großen Korrosionsschutzbetrieben oben im Bereich Nordsee und Ostsee immer nur 25 Kilo Hobox mit Lack angerührt werden, die passende Härtermenge wird einfach nur reingeschüttet, weil eine Waage haben die nicht, dass man ein Mischungsverhältnis dann einwiegen kann. Das klingt jetzt abfällig, das sind namhafte Großunternehmen. Es werden immer 35 oder 30 Kilo angerührt. Egal, ob ich einen Türrahmen streiche oder eine komplette Brücke. Was da an Lack verschwendet wird, das können wir uns nicht mehr leisten. Und das geht nur, indem man die Leute sensibilisiert und Wissen verteilt. Es wird zu wenig miteinander geredet. Das haben wir während Corona alle verlernt. Kommunikation in den Unternehmen ist ein Riesenthema. Ich habe das vorhin erzählt. Wenn ich dann zwei Leute sehe, die drei Tische voneinander entfernt sind und sich über Headset, über Teams unterhalten, dann frage ich mich immer, warum geht ihr nicht zum Kaffeeautomaten und quatscht vernünftig miteinander. Leider Gottes in den Betrieben relativ häufig zu sehen. Lackiertechnik braucht saubere und ordentliche Umgebung. Ordnung und Sauberkeit, müssen wir mal eine separate Keynote zu machen. Kennzahlen werden nicht genutzt. Man wundert sich, wie wenig Unternehmen überhaupt nicht wissen, wie viel Lack ins Unternehmen reinkommt, wie viel Abfall rausgeht. Und da eine Verhältniszahl rauszubilden, um mal zu gucken, wie effizient sind meine Prozesse, gibt es nicht überall. Und leider Gottes im Mittelstand sehr selten. Und das Thema Wissen wieder. Die Mitarbeiter, die an der Anlage stehen, die wissen ganz vieles gar nicht. Und die dürfen teilweise auch nicht zu einer Paint Expo. Da fahren dann in einigen Unternehmen immer nur die Chefs hin. Also da müssen wir dran arbeiten. Wie kann man das optimal machen? Da gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller drüber weg. Analysieren, was läuft falsch? Die Frage stellen, warum läuft es falsch? Was kann man dagegen tun? Und wie funktioniert es richtig? Und das ist letztendlich der Job, den die Unternehmen machen sollten. Und wenn sie es alleine nicht können, dann müssen sie sich halt externe Hilfe holen von Lieferanten, von Beratern, von Anlagenherstellern, also völlig egal. Da sind viele dabei, die wirklich sehr gut erklären können, wie man es besser machen kann. Das mache ich jetzt auch mal ganz schnell. Es sind ein paar Zahlen. Die Lackiertechnik ist halt überall vertreten. Wir sind keine geschlossene Branche. Es gibt in Deutschland ungefähr 38.000 Maler- und Lackierbetriebe, 40.000 Autolackierereien. Das ist die Schiene Handwerk, nicht die industrielle Seite. Für die industrielle Seite gibt es nicht so richtig gute Zahlen. Was ich gefunden habe, ungefähr 2.200 Unternehmen. Ich kenne aber auch Zahlen, da steht dann 10.000 Lohnbeschichter und Inhouse-Beschichter im Dachbereich, ungefähr 40.000 Beschäftigte. Ich will damit eigentlich nur zeigen, wir sind keine geschlossene Branche. Das macht das Thema aber auch so spannend. Ne? Also das ist ja wieder das Interessante für junge Leute, dass man halt in verschiedene Richtungen gehen kann. Auf der anderen Seite, 3-4% des Bruttoinlandsproduktes verrosten jedes Jahr in Deutschland. Das ist eine Zahl, die ich gefunden habe vom Statistischen Bundesamt. Fand ich ganz spannend. Und weltweit gibt es eine Zahl, dass 2,5 bis 3 Milliarden US-Dollar verrosten. Also was durch schlechten Korrosionsschutz, durch mangelhafte Oberflächentechnik an Werten verloren geht. So, das zeigt schon mal als erstes, wir sind ziemlich wichtig. Ne? Also, dass es uns gibt, die wir halt eben irgendwie Bauteile schützen, ist eine ziemlich coole Geschichte. Hierbei müssen wir auch im Detail nicht einsteigen. Das ist vom Deutschen Lackinstitut eine Auswertung. Das ist der große Bereich Bautenfarben und Putze, also Handwerksbereich. Das ist der Bereich Druckfarben. Nur mal zu sehen, wo wir in den industriellen Anwendungen sind. Größter Anteil Automobil und dann kommt Maschinenbau und alles andere damit zu. Einfach mal, um so Dimensionen zu haben. Aber ich will euch nicht mit irgendwelchen Zahlen nerven. Sieht man das, dass das verrostete Autos sind? Ja, so dunkel. Was bewirken Lackierungen? Wir schützen vor Korrosion. Wir sichern Werte vor dem Verfall. Wir übernehmen funktionelle Aufgaben, ganz vielfältige Aufgaben von Leitfähigkeit, Isolierung, Markierung, Anti-Graffiti und allem, was es da so gibt. Wir haben Signalwirkung, wenn ich mir Feuerwehrautos, Krankenwagen und Polizeiautos angucke, also Leuchtfarbenreflexion. Wir steigern Produktwerte, wir machen die Welt bunter und schöner und noch vieles mehr. Und wenn man in Maschinenbauunternehmen reinkommt, dann fragt man, wo ist denn die Lackiererei? Ja, da ganz hinten in der Ecke, da machen wir die Farbe drauf. Und genauso sieht es dann da teilweise auch aus. Und aus dieser Ecke müssen wir rauskommen. Da mussten wir aber auch schon vor 40 Jahren rauskommen, aber an dem Thema müssen wir alle gemeinsam immer weiterarbeiten. Und das passt tatsächlich alles nicht so wirklich zusammen. Wir schützen Werte, wir machen wichtige Dinge, aber so ganz am Ende haben wir dann noch so einen Lackierbereich und da arbeiten nur angelernte Hilfskräfte und wir haben keine Fachkräfte und dann jammern wir rum und das hilft uns allen nicht. So, ich habe mal einen Prompt geschrieben und habe einer KI gesagt, sag mir doch mal alles, was alles lackiert wird, was auch industriell lackiert wird. Da ist dieses Bild rausgekommen, was diese Vielfalt darstellt, vom Kreuzfahrtschiff über das Auto bis hin zu irgendwelchen Bauteilen, Windkraftanlagen, Handyschalen, Geldautomaten, Badewannen, Schaltschränke, Flugzeuge, also alles, was dabei ist. Da ist so die gesamte Vielfalt der industriellen Lackiertechnik vertreten. Erster Appell des heutigen Tages, über den Tellerrand schauen. Weil die Branche so vielfältig überall ist, ist es immer wichtig, sich über den Tellerrand zu orientieren und mal so ein bisschen rumzugucken. Das ist eine Folie, da gehen wir nicht im Detail drauf ein. Zeigt einfach nur mal den Beschichtungsprozess. Oben als Linie, wir fangen mit den Rohteilen an, die werden vorbehandelt, die werden lackiert, die werden eingebrannt, da wird Qualität gesichert, dann werden sie verpackt. Müssen wir uns im Detail nicht angucken, die meisten von euch wissen das. Das Bild habe ich eigentlich nur gemacht, um mal deutlich zu machen, warum es wichtig ist, Zusammenhänge zu verstehen. Also, wenn ich mir die Frage stelle, was muss ich tun, um eine optimale Pulverschichtdicke zu erreichen? Oder ein tolles Lackierergebnis oder eine gleichmäßige Nasslackierung? Dann kann ich das im Ishikawa darstellen und ich klicke einfach nur durch. Ne? Erste Fischgrätenebene sieht dann so aus. Das, was jemand wirklich wissen muss, wenn er fachlich fit ist und das beurteilen kann, sieht dann im nächsten Schritt so aus. Und da steht jetzt keine Raketenwissenschaft. Ne? Da steht jetzt was von einem Pulverinjektor oder einer Pulverpumpe. Da steht was von, also im Bereich Pulverbeschichtung, da steht was von Corona und Triboaufladung. Das sind alles Dinge, die ihr kennt. Ne? Das sind aber auch Sachen, da gehört Kompetenz dazu, da gehört dann, was weiß ich, auch die Unternehmenskultur damit zu, die Organisationsform, also ein relativ vielschichtiges und komplexes Thema. Ich will damit eigentlich nur deutlich machen, dass wir nicht mal eben so ein bisschen Farbe draufbringen am Ende. Und die Zusammenhänge sollte und muss man verstehen. Ich habe das ganze Thema dann mal in so einem Ablauf dargestellt, aber das ist der normale Lackierprozess, den die meisten hier im Raum kennen. Gibt es verschiedene Darstellungsformen. Das ist eine der ganz wichtigen Folien aus meiner Wahrnehmung, weil das die tatsächliche Problemstellung in den Betrieben zeigt. Die Vielzahl der Schnittstellen, die der klassische Beschichter hat. Also ich rede jetzt mal wirklich nur aus der Anwenderseite. Das sind die ganzen Schnittstellen, die er bearbeiten muss. Er hat seine Kunden, er hat den Lackhersteller, den Anlagenhersteller, das ganze Maschinenequipment, hat Applikationsgeräte, das muss nicht immer der gleiche sein. Er hat dann noch irgendeinen, der Software liefert, irgendein ERP-System oder irgendwelche Software, die er im Unternehmen einsetzt. Er hat seine Mitarbeitenden, Mess- und Prüfgeräte, er muss mit Behörden, mit externen Institutionen arbeiten und er hat Chemielieferanten für Vorbehandlung, KTL oder alles, was dazugehört. Und diese Vielzahl der Schnittstellen bringt die Beschichter, treibt ihn in den Wahnsinn. Weil jede dieser Schnittstellen optimiert sich für sich alleine. Und das kann in letzter Konsequenz dazu führen, dass der Produktionsleiter von jedem ein eigenes Dashboard angeboten bekommt, nennt das dann Digitalisierung. Und der rennt dann mit seinem Tablet durch die Gegend und müsste mit 9 unterschiedlichen Dashboards arbeiten, weil jeder seine eigenen Daten auswertet. Der Applikationsgerätehersteller, der Lacklieferant, der Vorbehandlungslieferant analysiert dann die Vorbehandlungsbäder. Das Ergebnis in den Betrieben ist dann, das macht keiner was. Weil die sagen, hier, was soll ich denn mit 9 unterschiedlichen Dashboards? Dann schreibe ich es mir lieber weiterhin auf den Zettel. Und das ist die große Herausforderung der Branche. Und das kann nur die junge Generation dauerhaft angehen. Weil ich beobachte momentan, dass sich das Thema momentan verschlimmbessert. Wir wollen alle digitaler werden, die Welt wird immer komplexer und die Beschichtungsbetriebe haben damit echt eine Herausforderung. Und das ist eine der ganz großen Aufgabenstellungen, das werdet ihr auch sehen, wenn ihr auf der Messe unterwegs seid. Sehr viel coole Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen, aber alles Insellösungen, die genau diese Problematik darstellen. Sprechen wir noch kurz über das Thema Wissen und Wissenstransfer und das Thema der Generationen. Ich habe wieder eine Mentimeter-Umfrage. Wir machen das mal auf Zuruf, damit wir die Zeit nicht reißen. Wie viele Babyboomer gehen bis 2035 in Rente? 20 Millionen, 15 oder 8 Millionen? Wer bietet mehr? Super, alle Zahlen dabei. Also in Wirklichkeit sind es tatsächlich 15. Momentan sieht es so aus, dass ungefähr weltweit 40% der arbeitenden Bevölkerung aus den Generationen Gen Y, X und Z und Alpha kommen. Wir haben ungefähr in 2035 75% aus den Generationen Y, Z und Alpha. Und fast ein Drittel der Beschäftigten erreicht 2036 das Rentenalter. Statistisches Bundesamt. Und bis 35 gehen ungefähr 15 Millionen Babyboomer in Rente. Das sind ganz schön viele, das sind so ungefähr 1.000 am Tag, die dann gehen, die Unternehmen verlassen und damit deutlich machen, dass der Wissenstransfer ein wichtiges Thema ist. So, und da haben wir nicht mehr viel Zeit, da können wir nicht noch jahrelang rumdiskutieren und irgendwelche Gesetze entwickeln und machen und tun. Da müssen die Betriebe selber aktiv werden und zwar jetzt, nicht erst in ein paar Wochen. Das ist die Herausforderung der nächsten Jahre. Die Bilder kennt jeder, deswegen klicke ich da schneller drüber weg. Wir müssen das Wissen transferieren von denen, die in Rente gehen, auf die Generationen, die die Zukunft gestalten. Ich habe hier mal ergänzt die gleichen Bildchen aus der Jugendstudie. Die ist von 2019. Es gibt jetzt 2026 eine neue Jugendstudie. Die gleichen Bilder drin, gleiche Ergebnisse. Was ich da immer ganz spannend finde, wenn die Jugend schon wissenschaftlich untersucht wird, Ich weiß nicht, ob ihr euch da alle wiederfindet. Das sind die Herausforderungen, wie ich eine Gen Z bereichern kann. Ich habe gestern hier so ein Video gedreht an einem Stand. Da habe ich mich mit jungen Menschen darüber unterhalten. Was müssen wir Boomer tun, damit ihr zuhört? Und was dürfen die Boomer nicht tun, dass ihr nicht sagt, hör mal, die sollen mal mit ihrer Arroganz aufhören zu quatschen? Super cooles Gespräch. Ne, mit einer jungen Dame, 23 Jahre alt, mit einem jungen Mann, 28 Jahre alt, beide in der Lackierbranche. Eins wird eine Unternehmensnachfolgerin sein in der Welt. Und die Themen haben sie 1:1 bestätigt, haben gesagt, ist cool. So, jetzt mache ich eine kurze Bildergeschichte. Ich stelle euch Fritz Müller vor, um deutlich zu machen, was in der Lackierbranche wichtig ist. Fritz Müller ist der letzte Meister in einem mittelgroßen Lackierbetrieb. So sieht er aus. Fritz Müller ist 63 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, drei Enkelkinder, sein Hobby Gartenarbeit. Und diesen Fritz Müller, den treffe ich in ganz vielen Betrieben. Der hat noch einen Kollegen, der heißt Thomas Meyer. Der möchte sein Wissen nicht teilen, aber ich mache mal hier das Positivbeispiel. Fritz geht bald in Rente, möchte sein Wissen teilen. Ist seit 37 Jahren im Betrieb, Produktionsleiter, Ausbilder, Sicherheitsfachkraft ist er, Gefahrgutbeauftragte. Und ab März 27 geht er in Rente. Hat viele Jahre Erfahrungen gesammelt, weiß, dass die 1000 Fachkräfte pro Tag in Rente gehen und möchte gerne sein Wissen weitergeben, weiß nur nicht wie. So, die nächste Generation im Unternehmen ist da. Die haben den Fachkräftemangel nicht. Und jetzt muss dafür gesorgt werden, dass dieser Wissenstransfer strukturiert stattfindet. So, warum maße ich mir an, über Wissenstransfer zu sprechen? Das bin ich. Das ist eine Kollegin von mir, Elena Schüssler-Roggenhofer, eine junge Dame aus Bielefeld, mit der ich seit 1,5 Jahren kooperiere in Sachen Wissenstransfer. Ich lackieren, sie aus der Welt Wissenstransfer. Wir sind vor 1,5 Jahren mal locker mit einem Podcast angefangen. Mittlerweile beraten wir Unternehmen in Sachen Wissenstransfer. Deswegen ist ihr Logo damit bei. Das Thema strukturiert in die Betriebe reinzubringen, ist eines der entscheidenden Themen. Und jetzt kommt die wichtigste Folie aus den 45 Minuten, die dann auch die Frage beantwortet, warum kann KI kein Wissen ersetzen? Und das ist die Definition von Wissen. Wissen ist Informationen im Erfahrungskontext. Das heißt, alles das, was ich aus Büchern, aus KI, aus technischen Datenblättern, aus irgendwelchen Informationsveranstaltungen mitnehme, sind Informationen. Wenn ich diese Informationen in meinen persönlichen Erfahrungskontext bringe, dann sprechen wir von Wissen. Und nichts anderes ist Wissen. Deswegen kann ich mir kein Wissen anlesen, ich kann mir kein Wissen aus einer KI holen, weil es fehlt die Erfahrungskomponente. Und Erfahrungen, persönliche Erfahrungen, kann ich nicht transferieren. Deswegen ist dieser Begriff Wissenstransfer eigentlich falsch. Aber der hat sich halt etabliert. Das heißt, Erfahrung muss jede Person, jeder Mensch selber machen. Dazu muss man die machen lassen, dann müssen die auch mal Fehler machen dürfen. Und das ist die entscheidende Diskussion. Und dann gibt es die nächste Stufe auf dieser Wissenstreppe. Wenn ich das dann umsetze und ins Handeln komme und mein Wissen in der Praxis anwende, dann baue ich Kompetenz auf. Und wenn ich das dann über einen längeren Zeitraum in komplexen Situationen in den Unternehmen mache, dann darf ich mich nach vielen Jahren auch mal Experte nennen. Und nicht, ich nenne mich einfach mal Experte. So, diese Definition hat mich im letzten Jahr ziemlich angefixt. Die war mir nicht bewusst und nicht klar. Das habe ich über Elena gelernt. Und die hole ich immer wieder raus, auch wenn Leute sie nicht hören wollen, weil die ist extrem wichtig. Und diese Begriffe werden definitiv falsch benutzt. So, jetzt machen wir mit Fritz weiter. Der kennt natürlich alles aus dem FF, kennt seine Anlage, weiß, wie das alles funktioniert, weiß, wie der Lack aus der Pistole kommt. Der braucht keine Datenblätter, der weiß, ob das Teil für den Kunden in Ordnung ist. Der kennt die Anforderungen von den ganzen Kunden. Alles super, aber das ganz große Problem, der hat sein ganzes Wissen nur im Kopf. Und den nimmt er ja mit, wenn er in Rente geht. Ne? So, das heißt, wenn er dann seine Tasche gepackt hat, dann geht das wertvolle Wissen mit Fritz Müller in Rente und ist weg. Und jetzt müssen die Unternehmen schnell anfangen, genau dieses Wissen zu dokumentieren, zu erfassen. Das geht nicht, wenn man dann in den letzten 8 Wochen sagt, hör mal, lauf mal mit Fritz mit und der soll dir mal erzählen, was er in den letzten 40 Jahren so gemacht hat. Das ist ein Prozess, der ein bisschen länger braucht und der strukturiert sein muss. Und den gibt es halt in Form von solchen Mindmaps mit solchen Wissenslandkarten. Ich gehe da im Detail nicht drauf ein. Das ist das, was man unter einem strukturierten Wissenstransferprozess versteht. Eine Wissenslandkarte, eine individuelle Wissenslandkarte für den Fritz Müller zu erzeugen mit den Kategorien Fachwissen, Arbeitsorganisation, Kulturwissen, Projektwissen, Historienwissen, Netzwerkwissen, Führungswissen. Das ergibt dann so ein relativ großes Mindmap. Und da kann man dann sagen, was sind die transferrelevanten Wissenskomponenten, wie muss ich die übertragen an die nächste Generation. Das ist das, was dann passiert. Gibt es verschiedene Methoden, Mentoring, der kann Videos aufzeichnen, wenn er das möchte. Der kann ein Audio-File aufnehmen, der kann eine Checkliste schreiben. Das sind dann die ganzen Werkzeuge, die zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass das Wissen geteilt wird und in den Unternehmen dann wirklich für alle immer und überall verfügbar ist und nicht immer wieder neu angefangen werden muss. Weil Unternehmen, die das nicht machen, die kommen relativ schnell in Probleme. Und das ist nochmal die Botschaft. Wissenstransfer ist kein einmaliges Projekt. Das muss dauerhaft in die Unternehmens-DNA übernommen werden und dann umgesetzt werden, dass ich das halt auch wirklich dokumentiert in meinen Anlagen habe. Dann kann Fritz in Rente gehen, dann gucken die Unternehmen positiv in die Zukunft. Ja, das erspare ich uns. Das ist Elena in Person. Also wir beide machen diesen Podcast, Wissensnavi für Lackierbetriebe. Logischerweise empfehle ich euch, den Podcast anzuhören. Der geht tatsächlich ziemlich steil, wir sind ziemlich happy. Wir haben also in dieser Nische, Beschichtungsbranche, mittlerweile 1800 feste Abonnenten. Relativ coole Zugriffraten, also wirklich Leute, die sich das regelmäßig anhören. Da geht es tatsächlich um Wissenstransfer. Ich habe hier vorne so einen Flyer hingelegt, da sind ganz viele QR-Codes drin. Ich bin kein Designer, der ist nicht schön, aber da sind die Links und die QR-Codes zu dem Podcast sind da mit drin. Man braucht euch jetzt nicht den QR-Code abmalen. So, was ist mein Appell für heute? Es gibt ein paar Module gegen den Fachkräftemangel. Ausbildung, das ist natürlich klar, das, was er hier macht. Netzwerken, ganz wichtiges Thema. Das ist das, was ihr gleich auf der Messe machen müsst und solltet. Aufbau von Methoden- und Handlungskompetenz. Und dann dieser blöde Spruch, den keiner hören will. Das Leben endet nicht nach dem Studium. Lebenslanges Lernen ist keine Floskel. Da sollte man wirklich konsequent dran arbeiten. Das muss Spaß machen. Aber das muss man sich einfach bewusst machen, dass sich das immer weiterentwickelt. Und dann bilden sich die Unternehmenskultur und die Motivation entsprechend aus. Welche Themen sind wichtig? Wo fehlt es dann noch immer mal wieder? Ich habe dann so eine ganz einfache Definition. Was ist wirkliche Qualifikation? Logischerweise Fachwissen, Fachkompetenz, Sozialkompetenz. Wie gehe ich miteinander um? Deswegen muss man ja auch miteinander interagieren und reden. Methoden, die man kennen muss. Und dann muss man die PS auf die Straße bringen. Und wenn man diese ganzen Module beherzigt und umsetzt, dann ist man relativ gut. So, jetzt mache ich ein ganz kurzes Intermezzo zum Thema Plurf, weil ich das für die Messe wichtig finde, weil einige von diesen Experten haben auch tatsächlich einen Stand hier auf der Messe. Ich nenne natürlich keine Firmen, ich nenne auch keine Namen, aber hier gibt es schon so ein paar Dinge, die wissenschaftlich vielleicht nicht unbedingt belegt sind, wo aber Produkte verkauft werden, wo man vielleicht genauer hingucken sollte, ob das tatsächlich auch so funktioniert. So, Plurf ist ein Modell, das habe ich aus so einem Wissenschaftspodcast von so zwei promovierten Physikern, den ich ganz gerne höre. Der Podcast heißt Methodisch Inkorrekt, das sind so zwei promovierte Physiker aus dem Ruhrpott, die da immer einmal die Woche so einen 2,5-Stunden-Podcast machen und ich sitze recht viel im Auto, dann höre ich mir die beiden immer an. Die Jungs sind cool, die gehen auch auf die Bühne, machen da coole Experimente, ist nicht schlecht. So, bei denen habe ich dann Plurf irgendwann mal gehört. So, was ist Plurf? Plurf steht für Pseudo-Experten. Da haben wir den Begriff Experte, haben wir ja gelernt, was ist Wissen. Das sind unqualifizierte Personen in Institutionen, die als Quelle für relevante Einwände präsentiert werden. Pseudo-Experten. Also aufpassen, wirklich genau hingucken, wer tatsächlich weiß, wovon er redet. Also das P steht für Pseudo-Experten. Das L steht für Logikfehler. Ganz oft, es werden irgendwelche Argumentationsketten aufgebaut. Wenn man genau hinguckt, stellt man fest, eigentlich sind die gar nicht logisch, aber es werden dann aus diesen unlogischen Quellen Informationen herausgezogen und falsche Schlüsse gezogen. Auch ein riesengroßes Thema. Und das ist ein Thema, was natürlich auch eine KI teilweise beeinflusst, wo man immer mal so ein bisschen aufpassen muss, was kaufe ich denn da tatsächlich und was wird mir denn da mit viel Marketinggeschrei angeboten. Das U steht für unerfüllbare Erwartungen. Da werden Dinge versprochen, die werden einfach nicht funktionieren. Ich kann mich hinstellen und sagen, das Wasser soll berghoch fließen. Dann tut es das trotzdem nicht. Wenn ich hier den Pointer fallen lasse, dann kann ich mir wünschen, dass er unter der Decke hängt. Das wird er aber nicht tun, weil es gibt halt ein paar naturwissenschaftliche Gesetze, die gelten in Karlsruhe und in Paderborn. Einige versuchen das aber auszublenden. Das R steht für Rosinenpickerei. Es werden verschiedene, einzelne, für sich richtige Informationen gepickt, in einen Zusammenhang gesetzt und isoliert betrachtet, um die eigene Argumentationskette zu unterstützen. Also, Rosinenpickerei. Und das Letzte, klar, Verschwörungstheorien gibt es immer, wird es immer geben. Auch da muss man halt aufpassen, auf was man tatsächlich hört. Und das ist mein Appell, wirklich mit offenen Augen durchzugehen, Dinge zu hinterfragen, neugierig zu sein, zu fragen, ja, warum ist das denn so, wie funktioniert das denn? Und das kann ich aber immer nur bewerten, wenn ich eine fundierte fachliche Ausbildung habe und die naturwissenschaftlichen Grundlagen kenne. Und das ist immer so mein Appell an alle Leute, die dann in den Betrieben arbeiten. Arbeitet daran, dass ihr diese Grundlagen kennt und dass ihr die versteht. So, jetzt machen wir einen kurzen Blick in die Zukunft. Wie sehen industrielle Lackierprozesse 2035 aus? Ich habe bewusst nicht 2050 hingeschrieben. So, und jetzt machen wir tatsächlich mal wieder eine Mentimeter-Umfrage. Punkt Nummer 1. Humanoide Roboter stehen in der Lackierkabine und lackieren und werden von Menschen geteacht. Punkt 2. Künstliche Intelligenz trifft die Entscheidung vollkommen eigenständig und Roboter setzen sie um. Nummer 3. Menschen treffen die Entscheidung, Roboter führen die Arbeit aus. Antwort 4. Genauso wie heute. Und das kann man dann mit so einem Schieberegler darstellen. Ja, gibt einen eindeutigen Trend. Sehr cool. Also ich fange mal mit ganz kurze Sätze. Der untere verwundert mich ein bisschen, finde ich cool, dass doch wirklich geguckt wird und gesehen wird, es verändert sich. Dass der Mensch Entscheidungen trifft, ja. Und ja, ist ein repräsentatives Bild. Und die ersten beiden, ja, wir werden es erleben. Doch, ich auch noch. Also ich werde diese Dinge nutzen und ab und an mal dann so bei LinkedIn einen Post dazu absetzen und einfach mal ein Statement abgeben, einfach das so ein bisschen in die Breite zu bringen, um so eine Diskussion hervorzurufen. Weil ich finde das recht interessant, gerade in so einer Konstellation, wie wir jetzt hier sitzen, wie man solche Themen bewertet. Ne? Ich habe jetzt ein paar Bilder. Ne? Ich habe vor einiger Zeit mal so einen Workshop mitgemacht, da haben wir über eine Dark Factory gesprochen. Natürlich kann eine Lackieranlage irgendwann so aussehen. Ne? Lackierkabine kann auch so aussehen. Da brauchen wir jetzt nicht über Ex-Schutz und sowas, Explosionsschutz und Artex diskutieren. Muss man sich auch die Frage stellen, muss das so sein? Das sind so ein paar KI-Bildchen. Ob das jetzt schön ist und ob man sich das vorstellen kann, weiß ich nicht. Ich glaube eher, wir werden eine Konstellation finden, dass wir natürlich viel digitaler werden, dass wir Roboter haben, dass wir aber weiterhin Menschen haben werden in den Bereichen. Dass sich das deutlich weiterentwickelt wird zu dem Zustand, den wir heute haben. Wir müssen es schaffen, Automatisierung, Digitalisierung auch in die Vielzahl der kleinen und mittelständischen Unternehmen zu kriegen. Die sind an vielen Stellen tatsächlich noch weit, weit hinterher. Und so wird sich das Thema Technik in den nächsten Jahren entwickeln. Und das wird spannend bleiben und das wird auch eine ganz spannende Geschichte sein. Ich habe zum Schluss noch so zwei Definitionen, die ich immer für wichtig erachte. Der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Ich sage den Betrieben immer, Effektivität ist, die richtigen Dinge tun, also die richtige Anlage zu haben, die richtigen Lacke einzusetzen, die richtige Technologie im Einsatz zu haben. Das ist eine große Voraussetzung. Durch effektive Prozesse habe ich aber noch lange keine effizienten Prozesse, weil da kommt nämlich der Mensch ins Spiel. Das ist die Anlage. Und Effizienz heißt, die Dinge richtig tun. Und das ist häufig das Thema. Die Problemlösung ist nicht, ich kaufe eine neue Lackieranlage und dann sind meine Probleme weg. Ich kaufe mir einen Roboter und dann sind die Probleme weg. Die Herausforderung ist tatsächlich, die Menschen dazu zu bringen, die Automatisierung sinnvoll zu nutzen, um dann effiziente Prozesse zu erzielen. Ich bin immer so ein bisschen so der Definitions-Erbsenzähler oder Ameisentätowierer in Ostwestfalen, Korinthenkacker oder wie man den nennen möchte. Aber man kann sich an solchen Definitionen immer ganz gut langhandeln. Veränderung ist wichtig. Wer immer das tut, was er schon immer getan hat, der bleibt auch das, was er immer schon ist. Das muss ja nicht schlecht sein. Aber man kann ja mal drüber nachdenken, ob es vielleicht einen anderen Weg gibt, der besser ist. Und mein Appell heute an alle, die in der Ausbildung sind, seid neugierig, seid mutig, probiert Sachen aus, sammelt Erfahrungen. Verlasst euch nicht nur auf das, was euch irgendwer erzählt oder was irgendeine KI macht. Versucht verschiedene Wege. Mein Appell immer an die Unternehmen, die da sind. Gebt den jungen Menschen genau dafür die Chance. Lasst sie machen. Die müssen dürfen. Die müssen auch mal auf die Nase fallen. Aus Fehlern lernt man in der Regel am meisten. Und das gehört alles in dieses Thema Erfahrung rein. Ne? Also das Wollen, das Können, das Dürfen. Und wenn das alles passt, dann muss man eigentlich nur noch machen. Und nicht zurückhaltend sein, nichts tun, abwarten, Ganz viele Betriebe sitzen dann heute und jammern, ach, die Wirtschaft ist schlecht und wir können uns ja jetzt noch nicht verbessern, weil jetzt ist ja alles ganz doof. Und dann war Corona und dann fing da was, was ich, in der Ukraine der Krieg an und jetzt im Iran. Und es gibt immer wieder tausend Gründe, warum alles doof ist. Und jetzt sind die Spritpreise, wer weiß wie hoch. Jetzt können wir nichts machen, jetzt müssen wir erstmal abwarten. Machen. Also abwarten ist die schlechteste aller Lösungen. Also es genügt nicht zu wissen, man muss es auch anwenden. Es genügt nicht zu wollen, man muss es auch tun. Und das hat ein schlauer Mann schon im 17. Jahrhundert gesagt, nämlich Goethe. Und der Spruch ist relativ wichtig. Und jetzt zum Schluss die Frage, ja und warum kann jetzt künstliche Intelligenz kein Wissen ersetzen? Und ich habe gesagt, das ist die wichtigste Folie, die ich hatte, deswegen zeige ich sie zweimal. Wissen ist immer Information im Erfahrungskontext und nur Informationen sind kein Wissen. Und Erfahrung muss man individuell selber machen, die kann man nicht transferieren, Informationen kann man weitergeben. Und Wissen in die Praxis umsetzen, das ist dann Kompetenz. Und wenn man das umsetzt, dann macht man auch Karriere in der industriellen Lackiertechnik. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. War etwas länger heute. Die Keynote war auf 45 Minuten angesetzt. Ich hatte nur eben die Wartezeiten mit den Mentimeter-Umfragen habe ich etwas rausgeschnitten. Ansonsten habt ihr das in kompletter Länge gehört. Ich werde in der nächsten Zeit die Mentimeter-Umfragen bei LinkedIn veröffentlichen. Es wird auch noch den ein oder anderen Newsletter zur Paint Expo und zum Karrieretag und meiner Keynote geben. Also ich habe in Karlsruhe einiges an Material gesammelt, was ich in der nächsten Zeit in Podcasts, bei LinkedIn und in Newslettern veröffentlichen werde. Ja, die Paint Expo war für mich sehr erfolgreich. Es hat viele Erkenntnisse, aber auch viele Themen gegeben, die ich über meine Informationskanäle bei LinkedIn oder in meinen Newslettern veröffentlichen werde. Eine Besonderheit, die diesen Podcast betrifft, ich habe das schon im Vorfeld angeteasert. Es hat ja auch schon einige Gäste in meinem Podcast gegeben. Die Liste ist im Rahmen der Paint Expo sehr lang geworden. Das heißt, es gibt viele Kandidaten und Kandidatinnen, die sich als Gast in meinem Podcast angemeldet haben. Ich freue mich sehr darüber, dass ich von einigen schon die konkreten Zusagen bekommen habe und die Themenschwerpunkte, über die wir sprechen werden. Das heißt also, das, was ich im Vorfeld schon mal angekündigt habe, wird beim Navi für Lackierbetriebe Realität. Ich werde also mindestens einmal in 8 Wochen einen Gast oder eine Gästin begrüßen und ihr könnt gespannt sein. Es gibt immer wieder spannende Themen, die dem Motto Navi für Lackierbetriebe folgen, aber auch ganz viele interessante Einblicke in die Arbeitsweise einzelner Personen und einzelner Unternehmen geben werden. Seid gespannt, freut euch. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Ja, und das soll's für heute gewesen sein. Wenn's dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich riesig über ein Abo für meinen Podcast. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib mir einfach über die Kommentarfunktion oder nimm direkt Kontakt zu mir auf. Alle Infos findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite www.markus-füllers-coaching.de. Vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus.